Ja, auch ich grüße herzlich alle euch, die ihr hier seid und auch Sie zu Hause und oder unterwegs. Radio Maria kann man ja nicht nur zu Hause hören, sondern auch unterwegs, etwa im Auto, in den UKW-Sendegebieten, derer wir eines haben im Raum Amstetten und auch in Innsbruck. Einen lieben Gruß nach Tirol und in weiten Teilen Kärntens. Einen lieben Gruß auch an alle Kärntner Zuhörer. Wir fangen ein bisschen später an als geplant. Sie selber wissen vielleicht aus eigener Erfahrung, wie das ist mit Familie und mit Kindern und dann noch gleich 30 Familien mit vielen Kindern auf einem Haufen. Vorher war also Gebet, eine Dreiviertelstunde in der Kapelle. Und jetzt haben die Kinder ihr eigenes Programm, immer sehr gut vorbereitet, sehr gut gestaltet. Und wir treffen uns hier im Christkönigkloster für einen kleinen Vortrag zum Thema Jesus Immanuel, Gott unter uns, Gott mit uns, nachdem wir das letzte Mal über die erste göttliche Person der Dreifaltigkeit, den Vater, betrachtet haben, heute über Jesus. Ich darf Sie auch zu Hause einladen, dass wir jetzt miteinander nochmal den Heiligen Geist bitten, dass er in unserer Mitte ist, uns verbindet. Ihr seid in unserer Mitte, die ihr zuhört, und wir sind auch eurem Gebet empfohlen. Ich empfehle euch alle diese jungen Familien mit ihren Kindern, auch eine junge Mutter, die zu uns gehört, die derzeit im Krankenhaus ist. Krankenhaus ist in der 27. Woche mit ihrem Baby und die Wehen haben schon begonnen. Und wir beten einfach auch darum, dass es zur rechten Zeit dieses Kind auf die Welt kommt, zu der Zeit, die es braucht. Beten wir also miteinander. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns zusammenführst. Wir danken dir für das wunderbare Geschenk des Lebens, der Familie, der Eheleute. Wir danken dir für diesen Ort und für die Gemeinschaft jetzt über das Radio. Heiliger Geist, schenke uns, dass wir wirklich auf Jesus schauen können. Gib auch mir die rechten Worte, die richtigen Gedanken, um ja auch eine Schneise zu schlagen für dein Kommen, Heiliger Geist. Mutter Gottes, du Mutter der Kirche, du Königin der Familie, dir bringen wir uns ganz dar. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ja, ich habe ein Blatt ausgeteilt, mit einigen Auszügen der brandneuen Enzyklika des Papstes Deus Caritas Est. Ich bin davon ausgegangen, dass wahrscheinlich die meisten von euch noch keine Zeit hatten, sie wirklich zu lesen. Ich habe zumindest einmal den ersten Teil gelesen, habe Auszüge aus diesem ersten Teil, also die Enzyklika hat zwei Teile. Die erste ist so eine philosophisch-theologische Grundlegung über das Thema der Caritas, der Liebe. Und der zweite Teil ist ein Hinschauen auf das, was Diakonie, Liebesdienst in unseren Tagen heißt. Und wir wollen heute, nachdem wir einen kleinen Zyklus haben von drei Nachmittagen über die heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, heute auf die zweite göttliche Person, Jesus, den ewigen Sohn des Vaters, blicken, unseren Herrn und Erlöser. Ich habe mir gedacht, es ist sicher gut, wenn wir uns einfach auch ganz aktuell mit den Worten des Heiligen Vaters auseinandersetzen, sie betrachten und versuchen, uns diesem Thema Jesus oder seiner Person zu nähern im Licht dieser Worte der Enzyklika. Einiger Stellen, die ich ausgesucht habe. Der erste Teil ist wirklich wunderschön. Ich empfehle ihn auch eurer Lektüre wirklich. Also, Enzyklika Deus Caritas Est von Papst Benedikt XVI. An die Bischöfe, Priester und Diakone, das dreigliedrige Weiheamt, Bischof, Priester, Diakon, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über die christliche Liebe. Jede Enzyklika wird genannt nach den ersten Worten, die natürlich dann auch von dem, der sie schreibt, besonders gut ausgewählt sind, damit sie griffig sind. Und hier wählt Papst Benedikt ein Wort aus dem ersten Johannesbrief, Deus caritas est, Gott ist die Liebe. Und er setzt diesen Vers fort. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott und Mensch in einem. Ja? Gott wird Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird. Bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. In diesen Worten, so schreibt der Papst aus dem ersten Johannesbrief, ist die Mitte des christlichen Glaubens, das christliche Gottesbild und auch das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges in einzigartiger Klarheit ausgesprochen. Außerdem gibt uns Johannes in demselben Vers auch sozusagen eine Formel der christlichen Existenz. Also dieser Vers mit Gott ist die Liebe geht noch weiter. Und das heißt, wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat und sie gläubig angenommen, so heißt es im Text. Ihr geglaubt. Wir haben der Liebe geglaubt. Ich habe gedacht, ich stelle euch einmal diese ersten Verse vor, weil sie einfach auch so irgendwie wie ein Schlüssel sind, glaube ich, zu dem, was uns der Papst sagen möchte. So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Ich habe der Liebe geglaubt. Ja, der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der die Liebe ist. Am Anfang des Christseins steht also nicht eine ethische Idee, ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, also irgendwie eine Theorie, irgendwie ein guter Gedanke, wo man zustimmt oder nicht zustimmen könnte, ja, sondern die Begegnung mit einem Ereignis. Etwas, was in meinem Leben geschieht. Etwas, Ereignis heißt immer, etwas ereignet sich in meinem Leben, wird lebendig für mein Leben. Ja. Etwas Neues beginnt. Etwas, was vorher nicht da war, es initiiert in mir eine Veränderung. Ja, wie in der Chemie, wenn zwei unter einer gewissen Energie, also ich bin kein Chemiker, ich war immer schlecht in Chemie in der Schule, aber wenn zwei Elemente aufeinandertreffen, der Papst hat sogar, wer sich erinnert, beim Weltjugendtag gesagt, dieses Ereignis der christlichen Liebe, nämlich der Erlösungstag Jesu am Kreuz, ist eine Kernspaltung im Innersten des Seins. Ja? Und der durch Tod und Auferstehung durch das Kreuz hindurchgegangen ist, gleichsam hier diese, der alle Energie, alle Liebe in uns freisetzen kann, ja, der begegnet uns, ja, als der auferstandene Herr. Ja, das ist ein Ereignis, das in unserem Leben alles neu machen kann. Wenn ich jetzt fragen würde, und vielleicht habt ihr später in den Kleingruppen anschließend auch noch die Möglichkeit dazu, wer von euch das erlebt hat, dass er Christus begegnet ist, und dass Christus durch diese Begegnung, durch dieses Ereignis alles neu geworden ist in seinem Leben. Ja, das könnten sicher manche von euch bezeugen. Und das ist das, was vor 2000 Jahren und über 2000 Jahren und heute besonders, glaube ich, die Menschen suchen. Ja, eine lebendige Erfahrung, dass Gott, diese Begegnung mit der Liebe Gottes in ihrem Leben zu einem Ereignis wird. Ja, dass man dann auch weitererzählt. Erinnert euch an die Hirten zu Bethlehem. Sie haben gesagt, auf, lasst uns gehen, um das Ereignis zu sehen, was uns der Herr verkündigen ließ. Ja? Um das Ereignis zu sehen. Und was war das Ereignis? Ein kleines Kind in der Krippe. Ja? Gott in Menschengestalt. Und dann sind sie zurückgegangen und haben nicht geschwiegen, sondern sie mussten es weitererzählen, das, was sie erlebt haben. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig jetzt für unseren Austausch und für unser Nachdenken. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie gescheiter werden oder so, ja, sondern es geht darum, dass wir etwas in der Tiefe unseres Herzens, in den Ereignissen unseres Lebens erleben, dass wir dann wie von selbst auch weitersagen. Also am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Ich denke, das ist auch nicht nur, es ist eine Grundentscheidung, aber es ist auch etwas, was immer wieder erneuert werden muss, was wir kennen, wo wir immer wieder zurückkehren müssen, umkehren müssen, auch Umkehr leben dürfen. Ja, unser Leben immer neu ausrichten, nicht dadurch, weil wir moralisch so toll sind und so super auf Draht sind, dass wir alles klar bekommen in unserem Leben, sondern dadurch, dass ich mich ihm anvertraue und er mir wieder neue Licht schenkt, er mir wieder neue Richtung auf meinem Weg gibt. In seinem Evangelium hat Johannes, so fährt der Papst fort, dieses Ereignis mit den folgenden Worten ausgedrückt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. vor vielen Jahren, das ist doch schon bald 20 Jahre her, als ich nach Wien gekommen bin. Da habe ich in der katholischen Hochschulgemeinde Freunde gefunden und wir haben öfters miteinander so geistliche Wochenenden gemacht. Und ich erinnere mich, wie ich damals mit einem Satz konfrontiert wurde von einem geistlichen Autor unserer Tage, dem Anton Gotsch, der gesagt hat, der Christ muss sagen können, du bist Herr, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Das, was wir vielleicht Lebensübergabe nennen. Ja? Jesus an die erste Stelle in meinem Leben setzen. Du bist Herr meines Lebens. Und Anton Gotsch, der sehr viel ist Kamilianer, also aus einem Krankenpflegerorden, ja, und der sehr viel mit Leid konfrontiert worden ist, und zwar in seinem eigenen Leben. Er hat auch ein Buch geschrieben, Dein Jahr zum Kreuz, ja, Dein Jahr zum Kreuz, und auch im Leben anderer Menschen, hat gesagt, eigentlich kann der Mensch dieses Ja zu Gott, dieses du bist der Herr meines Lebens, erst sagen, ja, wenn er in einer Phase der Ohnmacht ist, wenn er eigentlich mit seiner eigenen Weisheit und seiner eigenen Kraft ans Ende gekommen ist. Ja, mir geht es jetzt um diese persönliche Grundentscheidung für Christus. Weil die Frage ist, habe ich das schon getroffen? Ja, habe ich schon ganz Ja gesagt zu Jesus? Wer ist überhaupt Jesus, dass ich zu ihm Ja sagen kann? Dass ich ihm mein Leben anvertrauen kann? Ja, liegt das schon hinter mir oder liegt das noch vor mir? Oder muss ich das jeden Tag tun? Oder habe ich in mir vielleicht eine Sehnsucht, das irgendwie auf eine besondere Art und Weise auch ganz neu zu tun? Ja? Ja zu Jesus sagen, ihn auf die erste Stelle meines Lebens setzen. Und Anton Gotsch hat gesagt, eigentlich, du kannst es erst tun, ja, wenn du wirklich deine Ohnmacht erfahren hast, voll und ganz. Wenn das wie ein Hilfeschrei ist, ja, rette mich, Herr, ja, sei du der Herr meines Lebens. Und ich habe mir damals als junger Student gedacht, naja, aber ist das dann wirklich ein volles Ja? Ist das ein Ja, das aus der Freiheit heraus gesagt ist, aus der Liebe, aus der Freude meines Lebens? Wenn ich eh schon am Boden bin, ist das dann nicht irgendwie ein quasi zwangsläufiger Hilfeschrei? Ja, wenn es mir halt schlecht geht, bete ich. Also ich habe Schwierigkeiten gehabt damit. Und habe mir gedacht, aber irgendwie, ich möchte kommen zu diesem Bekenntnis. Du bist Herr meines Lebens, weil das steht in der Heiligen Schrift auch. Ja? Jesus ist der Herr. Also wenn ich das nicht bekennen kann für mein Leben, dann bin ich auch nicht in Einklang mit dem Wort Gottes. Aber diese Frage hat mir sehr, sehr zu denken gegeben, wirklich, und hat mich eine echte geistliche Krise hineingeführt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich möchte nicht irgendwie so ein sklavisches Ja sprechen, ja, weil es mir schlecht geht, deswegen sage ich, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, sondern es soll ein Ja meines ganzen Lebens sein. Und ich weiß, dass ich wochenlang damit schwanger gegangen bin, mit dieser Frage, mit diesem Gedanken und versucht habe, wirklich das durch eigene Reflexion irgendwie zu klären. Und es ist mir immer schlechter dabei gegangen. Ja? Bis hin zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, glaube ich überhaupt noch? Ja, weil ich diese Frage nicht lösen konnte. Ja, Gott ist anders. Wir werden nicht alle unsere Fragen über Gott lösen können, auch wenn er uns nicht erleuchtet, wenn er uns nicht auch sein Licht gibt dafür. Und ich weiß noch, nach der Heiligen Messe an einem Sonntag, da bin ich so eine Allee lang gegangen, schön mit Bäumen links und rechts. Aber eigentlich konnte ich die Schönheit gar nicht sehen, weil mich diese Frage so gequält hat. Und dann bin ich plötzlich auf den Gedanken gekommen, und das war wahrscheinlich schon eine Gnade. Ich könnte ja mal den Heiligen Geist bitten. Ja, den Heiligen Geist bitten, mir zu sagen, wie das ist mit dem Jesus, du bist Herr meines Lebens. Und eigentlich war das auch nur ein Gedanke, dass ich einfach mein Herz geöffnet habe und wirklich, komm, Heiliger Geist, gebetet habe, vielleicht oder nur gedacht habe. Und in dem Moment ist eigentlich ein neuer Gedanke in meinem Hirn oder meinem Herzen, ich weiß nicht, vom Herzen zum Hirn, von mir aus aufgestiegen. Und dieser Gedanke war mehr ein Bild. Und zwar habe ich gesehen, eine kleine weiße Scheibe. Ja, so groß ungefähr, wie wenn du Zeigefinger und Daumen zusammenschließt. Ja, nämlich die heilige Hostie, die konsekrierte Hostie. Jesus in der Hostie, von meinem Auge gesehen. Und innerlich im Herzen die Worte gehabt, einfach nur ein Wort. Und dieses Wort war Freund. Ja, Freund. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass nicht ich es bin, der zuerst mich gleichsam vor Jesus niederwerfen muss, mich zu seinen Füßen werfen muss, mich ihm unterwerfen muss. Das war ja meine Angst, ja, wenn ich sage, du bist Herr, dass ich mich ihm unterwerfe. Sondern dass zuallererst er kommt und sich herabbeugt in diesem Geheimnis der Eucharistie. So wie er beim letzten Abendmahl am Gründonnerstag sich herabgebeugt hat, bevor er dieses Geheimnis der Eucharistie eingesetzt hat und den Jüngern die Füße gewaschen hat. Ja, und dazu dieses Wort Freund. Ja, dass es gar nicht darum geht, erst einmal ob Sklave und Herr und Knecht und König und ich weiß nicht was, sondern um eine Beziehung der Freundschaft, ja, sogar eine Beziehung der Liebe. Ja, dass Jesus mir diese einfach auf einer ganz anderen Ebene begegnet, als ich es quasi in meiner Theoretisiererei irgendwie klar bekommen wollte. Und das war für mich ganz entscheidend, weil in diesem Moment, wo dieses Freund da war und dieses Bild von dieser kleinen Hostie, in der Jesus sich schenkt, war sofort das Bekenntnis da. Jesus, du bist wirklich Herr meines Lebens. Ja? Dir kann ich alles anvertrauen, weil du dich mir so schenkst, ja? Weil du dich mir so hingibst. Ja? Das war ganz dieses Ereignis ist natürlich schon auf andere Erfahrungen in meinem Leben gestoßen, weil ich schon die Liebe Gottes erfahren habe. Aber plötzlich ist mir völlig klar geworden, dass die Ebene, die Gott zu uns sucht, ganz eine andere ist, als das, was wir vielleicht in unserem oft so komplizierten und in sich verkrümmten Herzen in uns tragen. Also es geht um eine Grundentscheidung zu einem Ereignis, zu einer Person, nicht zu einer Idee. Der Papst sagt in diesem ersten Abschnitt, in diesen Worten aus dem ersten Johannesbrief ist die Mitte des christlichen Glaubens. Und Glaube heißt, Ja zu sagen zu dem, was mir von Gott her offenbart worden ist. Und in diesem Ja, ihn selbst zu empfangen, ja, von Gott berührt zu werden. Das christliche Gottesbild und auch das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges ist in einzigartiger Klarheit ausgesprochen. Deus caritas est. Gott ist die Liebe. Aus der Natur, aus den Werken der Natur, aus der Schönheit der Schöpfung, können wir erkennen, das sagt schon Paulus in seinem Römerbrief, dass es Gott gibt, ja, dass es einen Gott gibt. Ja. Aber wir können noch nicht erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Platon hat einmal gesagt, er ist überzeugt, dass es da einen gibt. Ja. Aber damit wir ihn erkennen, müsste er sich selber offenbaren, müsste er selbst zeigen, wer er ist. Und das ist geschehen. Ja. In Jesus Christus hat sich Gott offenbart. Er hat gezeigt, wer er ist und wie er ist. Und das hat Johannes, der ihn ja angefasst hat, der ihn gesehen hat, Johannes, der Evangelist, ja, der geliebte Jünger des Herrn, das hat Johannes ausgedrückt in dem Wort, Gott ist die Liebe. Wir haben die Liebe erkannt, wir haben sie geschaut und wir haben ihm geglaubt. Wir sind ihm nachgefolgt. Wenn uns Gott sein Wort sagt, dann gilt das Gleiche, was wir vorher schon gesagt haben. Es geht nicht um die Vermittlung von hehren Ideen. Es geht nicht in erster Linie um die Vermittlung von moralischen Grundhaltungen oder so, sondern es geht darum, dass Gott mir etwas sagen will. Und was will mir Gott sagen? Er will zuerst sich selbst sagen. Ja, in seinem Wort zeigt er zuerst, schenkt er zuerst sich selbst. Er zeigt mir, er sagt mir, wer er ist, damit ich ihn empfangen kann, damit ich ihm glauben kann. Und Glaube heißt dann immer ihn annehmen, ihm vertrauen, ja, mein Leben in seine Hände legen, damit er mir das schenken kann, was wirklich Plan ist, sein Plan ist für mein Leben. Das ist das eine, nicht? Gott sagt sich mir selbst und das zweite ist, was der Papst sagt, und auch das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges. Gott wird Mensch, um dem Menschen dann auch seinen Weg zu zeigen. Was heißt es, Mensch zu sein? Ja. Wie kann ich Mensch werden? Bei den Lorettos haben wir einen schönen Satz, ich weiß nicht, ob er in Loreto geboren worden ist oder anderswo, jedenfalls begleitet er uns, da heißt es, mach's wie Gott, werde Mensch. Ja, mach's wie Gott, werde Mensch. Wir haben uns heute das Thema gewählt, Immanuel, Gott mit uns, Jesus, Gott mit uns, Gott unter uns. Über den Immanuel ist die Rede im Buch Jesaja, im sogenannten Immanuel-Buch. Das sind die Kapitel 7 bis 12 im Immanuel-Buch. bei Jesaja, da heißt es, ich lese es einmal. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Also eine wunderbare Verheißung hier an den König Ahas, an das Volk Israel. Der König Ahas wollte nicht auf Gott hören, wollte seine eigenen Wege gehen, seine eigenen Kriege führen, vor allen Dingen und sich von Gott nicht hineinreden lassen. Er wollte sich nicht hineinreden lassen in seine Pläne, in seinen Weg. Ja? Und jetzt sagt der Prophet Jesaja zu ihm, also wenn du kein Zeichen von Gott willst, wenn du dich nicht beraten lassen möchtest in der Verantwortung, die dir übergeben worden ist, ja, über dein Leben, über dein Volk, über deine Familie, dann wird Gott dir ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Dass diese Prophezeiung erfüllt sich ungefähr 600 Jahre später dann in Christus. Ja, die Jungfrau empfängt ein Kind. Und dieses Kind ist Immanuel. Warum ist dieses Kind Immanuel? Rein auch, sagen wir, theologisch gesagt, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Wahrer Gott, weil Sohn des Vaters, er kommt vom Vater, er ist gezeugt, nicht geschaffen, er ist kein Geschöpf, sondern Sohn des Vaters, ewiger Sohn des Vaters. In ihm sagt der Vater alles über sich aus, spricht der Vater alles aus. Gott ist die Liebe. Und jeder Akt im Leben Jesu ist Liebe, bis hin zur Hingabe seines Lebens. Ja. Gott spricht sich aus in Jesus Christus. Er schenkt seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er für uns seinen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Also Jesus ist wahrer Gott, weil er Sohn des Vaters ist und er ist wahrer Mensch, weil er Sohn der Jungfrau Maria ist. Ja, Sohn einer menschlichen Mutter, Sohn einer Frau. Was sehr schön ist, ist, dass wenn ein Kind, sieht normalerweise Vater und Mutter ähnlich, ja, von beiden hat es etwas. Ja, aber bei Jesus ist es so, dass er seinen Leib nur von Maria empfangen hat. Das heißt, dass es eine unheimliche Ähnlichkeit gegeben haben muss zwischen Maria und zwischen Jesus. Rein von der Physiognomie, ja, rein vom Aussehen her. Ja, deswegen können wir auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. So sagt Jesus in Johannes. Aber wir könnten auch sagen, wer mich sieht, der sieht die Mutter. Ja, und Maria lässt uns Jesus erkennen. Wir können es auch an ihrem ganzen Leben ablesen. Also Gott schenkt uns sein Wort, um ihn zu erkennen. Es ist ein notwendiger Zugang, sein Wort, um Jesus kennenzulernen. Wenn ich verliebt bin, ja, dann möchte ich, und ich glaube, ihr kennt das alle, was das bedeutet, dann möchte ich den anderen in möglichst vielen Momenten seines Lebens kennenlernen. Ja, dann genügt es mir nicht, ihn einmal in der Woche zu sehen und womöglich immer bei der gleichen Gelegenheit, ich weiß nicht, am Abend, wenn er nach Hause kommt, ja, und miert ist, oder in der Früh, wenn er in Ruhe seine Zeitung beim Frühstück lesen will, oder umgekehrt, oder wie auch immer. Ihr habt da selbst Beispiele genug. Sondern ich möchte ihn in möglichst vielen Situationen seines Lebens kennenlernen. Und deswegen ist uns das Evangelium, deswegen uns das Wort Gottes auch geschenkt. Es zeigt uns Gott, es zeigt uns Jesus in ganz vielen Situationen des Lebens, wie er gehandelt hat, wie er auf die Menschen zugegangen ist, wie er gebetet hat, wie er geweint hat über Jerusalem oder über den Tod seines Freundes, Lazarus, wie er sich verhalten hat. Und das Evangelium ist uns aufgeschrieben, so sagt uns Johannes selber, damit auch ihr glaubt. Das ist nicht, weil irgendjemand so zu viel Zeit gehabt hat und dann sich gedacht hat, na, jetzt setze ich mich halt hin und schreibe das auf, sondern es ist als Zeugnis des Glaubens für uns gedacht. Also Jesus in ganz vielen Momenten seines Lebens kennenlernen. Und schon im Alten Testament können wir ihn sehen. Wir haben es gerade bei Jesaja gelesen. Hier schon wird Jesus angekündigt als der Sohn der Jungfrau. Im Alten Testament können wir sagen, das ganze Alte Testament ist eine Verheißung auf ihn hin, ja, auf den, der kommen soll, der wirklich der Erlöser ist, ja, der wirklich das Herz des Menschen erfüllen kann. Im Alten Testament können wir sagen, er wird kommen. Und im Neuen Testament und der Zeit der Kirche, hoppla, in der Zeit der Kirche können wir sagen, er ist gekommen. Oder wenn wir von Maria aus sehen, jetzt Jesaja im Alten Testament, sie wird gebären, die Jungfrau wird gebären. Und im Neuen Testament können wir sagen, sie hat geboren. Sie gebar ihren Erstgeborenen und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Oder im Glaubensbekenntnis, da beten wir ex Maria Virginis, ja, geboren aus Maria der Jungfrau. Das, was im Alten Testament als Verheißung angekündigt ist. Und es kann sein, dass unser Leben noch im Alten Testament sich befindet. Ja, dass in unserem Leben vieles von dem, was Glaube bedeutet, was christliche Fülle, was in Gott uns geschenkt ist, bedeutet, ja, dass vieles noch wie im Alten Testament ist, noch in der Verheißung, was du noch gar nicht empfangen hast. Und das wird wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens so sein. Selbst wenn wir Christus in der Heiligen Kommunion empfangen, wer sagt mir, dass ich ihn wirklich mit meinem ganzen Herzen aufnehme? Ja, dass ich mich wirklich genügend ihm öffne, auch dem, was er mir schenken möchte. Ja, wir sind immer ein Stück weit, auch immer vor Ostern. Ja, vorchristlich leben wir oft. Ja. Und deswegen gelten auch die Verheißungen des Alten Testaments noch für uns. Auch was wir lesen, heute haben wir es betrachtet, auch beim Lobpreis in diesem Lied, was vom Auszug des Volkes aus Ägypten handelt. Ja, er hat sein Volk durch die Wüste geführt. Wie oft erleben wir, dass wir in einer Wüste sind und dass wir eigentlich wie Gefangene noch sind und dass uns die Ägypter im Nacken sitzen und wir mit den Bedrängnissen unseres Lebens nicht zurechtkommen. Ja, wo wir wirklich bitten dürfen, ja, führe uns wirklich in die Freiheit, mach uns frei. Also Altes Testament, er wird kommen, Neues Testament, er ist gekommen. Er wird uns retten, Altes Testament, und dann im Neuen Testament, er hat uns gerettet. Ja, Jesus, der Name Jesus bedeutet Jeshua, Yahweh, rettet. Der Herr ist Retter. Ist interessant, also wenn man sich da ein bisschen auch vom Wort Gottes vertieft, am Ende des Immanuel-Buches, ja, wo am Anfang der Immanuel angekündigt worden ist, heißt es dann, an jenem Tag wirst du sagen, das ist im 12. Kapitel, ich danke dir, Herr, denn du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet, du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. An jenem Tag wirst du sagen, Gott ist mein Retter, Gott ist mein Jeshua, ja. Gott ist mein Jesus, Immanuel, Gott mit uns, wahrer Gott und wahrer Mensch. Also dieses biblische Zeugnis ist ganz wichtig. Wir leben in einer Zeit mit ganz vielen Bildern, ja, um uns herum und Leuchtplakaten und mit einer ungeheuren Macht der Werbung in unserem Leben. Ja. Bilder werden geprägt und verändert und verwandelt, ja, um uns sozusagen ökonomisch auch auf dem Laufenden zu halten, ja, auf Trab zu halten. Ja. Und in all diesen Bildern, in all diesen Stimmen uns herum, wer spricht uns von Gott? Wer gibt mir das Bild von Gott? Ja, das ist die Heilige Schrift. Ja. Die Heilige Schrift gibt mir Bilder von Gott, zeigt mir die Ikone Gottes. In der Heiligen Schrift spricht Gott zu uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wirklich, dass das Wort auch unsere Nahrung wird. In der Botschaft von Medjugorje in diesem Monat heißt es, erinnert uns diese Botschaft daran, nehmt wirklich das Wort Gottes und legt es in eure Familien in die Mitte, ja, und lest miteinander das Wort Gottes, nicht, als Nahrung für unser Leben. Der Papst hat der Jugend für dieses Jahr, manche von euch werden es wissen, das Motto mit auf den Weg gegeben und ich dachte eigentlich, er schreibt eine Enzyklika über das Wort Gottes, aber in gewissem Sinne hat das auch. Er hat dieses Wort mitgegeben aus dem Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Und das heißt, das möchte sagen, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte. Die Vorstellung ist, dass das Wort Gottes wie eine kleine Lampe ist, die jemand so an den Fuß gebunden hat und die immer so den nächsten Schritt zeigt. Ja, die mich immer den nächsten Schritt sehen lässt. Für mich ist das auch ein Schlüssel in meinem Leben, weil oft wollen wir große Schritte tun und können es nicht und verzagen an unserer Unfähigkeit. Aber wir können Gott bitten, auch durch sein Wort, ja, dass wir Schritt für Schritt geführt werden. Und wenn es nur kleine Schritte sind. gleichsam mit der Bibel in der Hand unseren Weg gehen. Von dieser Bibel heißt es im Psalm 149, es ist ein zweischneidiges Schwert, das sie in den Händen halten. Ja, diese Bibel, die mir gleichsam dieses Wort der Schrift, das mir den Weg zeigt und frei macht. Und möchte dann auch einen zweiten Text lesen, auch auf dem Zettel jetzt vom Papst, wo er sehr, sehr schön auch ein Wort aus dem Alten Testament nimmt, also ein Buch aus dem Alten Testament, um über das Geheimnis der Liebe nachzudenken. Möchte ich gern mit euch lesen. Ein Wort, das den Mystikern, also ein Buch, das den Mystikern sehr vertraut ist, ja, nämlich dieses Eintauchen in die Liebe Gottes. Es handelt sich um das Hohelied im Alten Testament. Ja, das nimmt er gleichsam hier als Grundtext für seine Betrachtungen. Dort heißt es, nach der gegenwärtig überwiegenden Auffassung sind die Gedichte, aus denen das Hohelied besteht, ihr kennt sie, es beginnt, er küsst mich mit dem Kuss seines Mundes. Ja, das steht in der Heiligen Schrift am Anfang eines Buches und so geht es eigentlich weiter in dieser wunderbaren Lyrik. Ja, der Papst sagt, es sind ursprünglich Liebeslieder, die vielleicht konkret einer israelitischen Hochzeitsfeier zugedacht waren, bei der sie die eheliche Liebe verherrlichen sollten. Also es geht um einen Gesang auf die eheliche Liebe in diesem hohen Lied. Und diese Hochzeitslieder sind nun übertragen auf die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen seinem Volk, aber auch zwischen Gott und dem Einzelnen, ja, zwischen Gott und der einzelnen Seele. Dabei ist sehr lehrreich, so der Papst, dass im Aufbau des Buches zwei verschiedene Worte für Liebe stehen. Da ist zunächst das Wort Dodim, ein Plural, der die noch unsichere, unbestimmt suchende Liebe meint. Später setzt er dieses Wort Dodim mit dem Wort Eros gleich. Die aufsteigende Liebe, die begehrende Liebe, ja, die sich sehnende, die verlangende Liebe, ja. Nach der Erfüllung verlangende, sei es oft unbestimmt, kommt die Erfüllung von Gott, kommt sie von einem Menschen, kommt sie von einer Sache, kommt sie dadurch, dass ich vieles besitze, dass ich alles erreiche im Leben. Eine unbestimmte, verlangende Liebe, ja, die sich öffnet, die sucht, die begehrt. Ja, das ist hier in diesem Wort gemeint. Dieses Wort wird dann im Hohen Lied durch Ahaba abgelöst, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments mit dem ähnlichen und uns ähnlich klingenden und uns bekannten Wort Agape übersetzt ist. Ja? Ahaba, Agape, das klingt ganz ähnlich und hängt vielleicht miteinander zusammen. Das müssen wir noch untersuchen. Dazu war noch keine Zeit, ist zu frisch. Und wie wir sahen, zum eigentlichen Kennwort für das biblische Verständnis von Liebe wurde. Also es geht um die Agape, das ist der biblische Begriff von Liebe. Im Gegensatz zu der noch suchenden und unbestimmten Liebe, der Papst nennt es auch die aufsteigende Liebe, ja, die verlangende Liebe, im Gegensatz zu der absteigenden Liebe, der sich schenkenden Liebe, der sich hinabneigenden Liebe. Im Gegensatz zu der noch suchenden, unbestimmten Liebe ist in der Agape die Erfahrung von Liebe ausgedrückt, die nun wirklich Entdeckung des anderen ist und so den egoistischen Zug überwindet, der vorher noch deutlich waltete. Liebe wird nun Sorge um den anderen und für den anderen. Sie will nicht mehr sich selbst, das Versinken in der Trunkenheit des Glücks, so wie ihr sie hoffentlich alle kennengelernt habt, auch in der Weise des Verliebtseins. Sie will das Gute für den Geliebten. Sie wird Verzicht bereit zum Opfer. Ja, sie will dieses Opfer. Es liegt im Wesen der Liebe, diese Hingabe, dieses Opfer. Ich habe mich bei diesem Text an eine Sache erinnert, wo ich irgendwo in mir diese Bewegung selbst gespürt habe. Ja, und zwar früher Musik studiert auch und war dann dort in der Johannesgasse in Wien und bin oft am Karlsplatz vorbeigekommen durch die Passage und ich habe eigentlich diesen Ort gemieden, der Karlstadtpassage. Ihr wisst vielleicht warum, ja, weil dort sind viele, viele ganz junge Leute auch unter Drogen, die dort sitzen, die dort liegen, die dort herumstehen, ja, wirklich in ihrem ganzen Elend, Ja, auch in einer Art Ekstase, aber eine Ekstase des Schrecklichen, der Traurigkeit, der Verzweiflung und des Elends. Ja. Und ich habe irgendwie, erstens, ich habe mich ein bisschen gefürchtet, muss ich sagen. Und das andere war, dass ich es irgendwie seelisch auch so schwer irgendwie ausgehalten habe, verarbeiten konnte und so. Und deswegen habe ich dann immer einen anderen Weg gewählt und so. Und dann habe ich doch irgendwie gespürt, ich weiß nicht, vielleicht ging es mir da ähnlich wie dem heiligen Franziskus, auch wenn ich nicht weiß, ob ich die gleichen Konsequenzen gezogen habe, aber der hatte auch kein ruhiges Gewissen, nachdem ihm dieser Aussätzige begegnet ist, ja, und von ihm etwas wollte. Der hat zu seinem Herzen gesprochen, der hat sein Leben ganz und gar in Frage gestellt. Nicht dieses Leben, das gut bürgerlich war, der hat eine humanistische Bildung, dem ging's eigentlich super, aber er hat den Schatten in seinem Leben verdrängt, ja, diese Sterblichkeit. Und aber jetzt nochmal auf meine Geschichte. Und dann eines Tages habe ich mir gesagt, na, ich ganz bewusst gehe ich da jetzt durch. Ja, und es hat mich wirklich wieder so in Entsetzen gesetzt. Und in meinem Herzen ist dann plötzlich eine Frage aufgetaucht. Diese Frage, Andreas, wirst du je in deinem Leben eine Antwort auf das finden, ja, auf dieses Elend? Wirst du je in deinem Leben oder mit deinem Leben eine Antwort auf das finden? Und da bin ich erschrocken und habe mir gedacht, na, was soll ich tun da? Und so. Und dann sind mir 100 andere Situationen eingefallen, wo auf der ganzen Erde oder auch in unserer Stadt und in unserem Land ähnliche Situationen des Elends sind. Ich habe mir gedacht, ja, wo soll ich anfangen? Was soll ich tun? Ich weiß ja nicht, soll ich da jetzt hingehen? Was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Ich war also gleichsam herausgerufen aus meinem Ich, wusste aber nicht, wohin ich gehen soll damit und was ich tun soll. Und ich habe in dem Moment, eigentlich, das ging alles recht schnell, eins begriffen. Ich kann nur eines tun. Ich kann, nachdem ich nicht weiß, was ich soll und wie ich es tun soll, ja, aber es einen gibt, ja, der mich erschaffen hat, der einen Plan für mein Leben hat. Ich kann sagen, Herr Jesus, nimm du mein Leben als Ganzes und tu damit, was dir gefällt. Setz es dort ein, wo du willst. Führe mich dorthin, wo ich am besten deiner Meinung nach, oder deiner Meinung, das klingt jetzt furchtbar banal, deiner Weisheit nach, ja, deiner Liebe nach auch mit meinem Leben fruchtbar sein kann, dienstbar sein kann. Und ich glaube, das war ein sehr wichtiger Schritt, einfach auf dem Weg meiner Berufung. Dass ich sagen konnte, Jesus, ich weiß nicht, was gut für mich ist. Ich weiß nicht, wie du mich gebrauchen willst. Ich sehe nur so viel Elend und so viel Not. Ja? Deswegen nimm du mich und ja, führe mich und tu mit mir, was dir gefällt und was nach deiner Weisheit gut ist. Ich denke, Jesus hat euch alle schon auf eine bestimmte Weise geführt und euch auch den Weg eurer Berufung schon gezeigt. Ja, auch wenn Berufung ja nie etwas ist, was zu Ende ist. Das eine ist, ich entscheide mich für einen Weg, nicht? Und die Ehe ist eine ganz klare und endgültige Entscheidung für einen Weg. Ja, das zweite bei der Berufung ist, dass diese Berufung ja wächst und als Ganzes erst zeigt, was sie beinhaltet. Nicht? Mit der Entscheidung beginnt der Weg eigentlich erst. Es ist dann ein Weg der Entschiedenheit miteinander. Und auch darüber schreibt der Papst wunderbar in seiner Enzyklika, diesem dritten Text, den ich euch abgezogen habe. Früher hieß es abgezogen, also mit dieser Abziehmaschine, also kopiert habe, ja, ausgedruckt. Da heißt es, zu den Aufstiegen der Liebe. Da möchte ich noch sagen, also er sagt dann ganz klar, beides schließt sich gar nicht aus, ja, Eros und Agape, die aufsteigende und der abstiegende Liebe. Es ist ganz realistisch, dass beides zu unserem Leben dazugehört. Eine Liebe, die nur mehr absteigend ist, die sich nur mehr gibt und nur mehr schenkt und vielleicht nur mehr fromm ist und nur mehr dienstbar ist, ja, die vertrocknet letztlich, die wird unecht, ja. Die Liebe braucht das Feuer des Eros, ja, das Feuer des Verlangens. Ja, also er schreibt das viel besser und viel philosophischer, lest es bitte nach, viel klarer, aber es gehört beides zusammen. Ja, Gott hat den Menschen so gemacht. Ja, und Gott und Jesus selber kniet dort und schreit für den Menschen, aber Vater. Ja. Jesus selbst kniet in dieser Weise hinein, sich ins Gebet und verlangt nach dem Willen des Vaters für uns. Also es fehlt uns oft an diesem Eros, Ich meine jetzt nicht nur im Bereich der Sexualität, sondern auch im Bereich unseres Tuns, unseres Einsatzes für das Reich Gottes. Ja? Unser Einsatz für das Reich Gottes muss voller Passion sein. Für unsere Familie, für den Nächsten. Zu den Aufstiegen der Liebe und ihren inneren Reinigungen gehört es, dass Liebe nun Endgültigkeit will. Und zwar in doppeltem Sinn. Im Sinn der Ausschließlichkeit, nur dieser eine Mensch, und im Sinn des für immer. Das sind diese beiden Wesensdimensionen der Ehe. Ja, die Ausschließlichkeit und die Unauflöslichkeit. Ich glaube, das habt ihr alle dann beim Eheseminar und so weiter auch gehört, hoffentlich, oder dann beim Eheprotokoll, ja, wo der Priester euch darüber belehrt hat, hoffentlich. Ja. Die zwei Grundwesen, die Wesenselemente der Ehe, die Ausschließlichkeit, nur dieser eine, und die Unauflöslichkeit, die ja dann vor Zeugen bekräftigt wird bei der Eheschließung selbst. Euch aber nehme ich zu Zeugen, euch aber, und dann werden die beiden Zeugen genannt, die dabei sind, die Trauzeugen, und euch alle, die hier anwesend seid, nehme ich zu Zeugen für diesen heiligen Bund, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ja, Paulus sagt, es ist ein tiefes Geheimnis, dieses Geheimnis der Ehe. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche, so wie Christus sein Leben hingegeben hat für die Kirche, so wie die Kirche bräutlich vereinigt ist mit ihrem Bräutigam, mit Christus. Also diese Liebe umfasst das Ganze der Existenz in allen ihren Dimensionen, auch in derjenigen der Zeit. Das kann nicht anders sein, weil ihre Verheißung auf das Endgültige zielt. Das, was ihr lebt, zielt auf das Endgültige. Menschen sind zusammengegeben, damit sie miteinander diesen Weg der Heiligung gehen. Ja, der Herr sandte sie zwei und zwei aus, die Jünger. Warum? Wir sagen ja, weil sie diesen Schutz brauchten miteinander. Das ist doch richtig so. Menschen suchen Schutz beieinander, zwei und zwei. Ja, zusammen sind wir stark. Ja, kann uns niemand was antun. Und es ist schlimm, wenn diese Zweisamkeit zerbrochen wird und wenn der Einzelne schutzlos wird darin. Aber ein noch tieferer Sinn, und beides gehört wieder zusammen, liegt darin, er sandte sie zwei und zwei aus, damit sie erst miteinander die Liebe leben, die Nächstenliebe. Ja, mit ihrem Bruder, mit ihrer Schwester, um dann Zeugen dieser Liebe zu sein für die anderen. Ja, um die Liebe zu lernen. Liebe zielt auf Ewigkeit. Ja, Liebe ist Ekstase. Aber Ekstase nicht im Sinn des rauschhaften Augenblicks, sondern Ekstase als ständiger Weg, also jetzt hört sie über die Ekstase der Ehe, bitte hier, aber Ekstase nicht im Sinne des rauschhaften Augenblicks, sondern Ekstase heißt ja von der Bedeutung her, aus sich herausstehen, über sich hinausgehen, aus sich heraustreten, ja, in Gott hinein, beziehungsweise auch in die soziale Dimension, ja, in das Miteinander. Die Eucharistie schenkt uns genau das. Jesus zieht uns hinein in seine Eucharistie, in seine Kommunion, um uns gleichsam wie lebendiges Brot zu verschenken an den Rest seines Leibes, die Kirche. Also Ekstase als ständiger Weg aus dem in sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ich, zur Hingabe und so gerade zur Selbstfindung, ja, zur Findung Gottes. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen, sagt Jesus. Ein Wort, das in mehreren Varianten bei ihm in den Evangelien wiederkehrt. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Und jetzt ist interessant, auch da geht es nicht, wenn wir so etwas lesen, geht es uns normalerweise so, dass ich mir denke, ja, jetzt wie muss ich mein Leben jetzt verlieren oder wo halte ich es fest oder so. Ja? Also wir beginnen quasi an der Oberfläche der Worte irgendwie zu schwimmen. Ja? Und wenn wir aber hineintauchen und sozusagen das von innen her sehen, dann sehen wir, das ist ja das, was Jesus gelebt hat. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann überlege ich mir erst einmal, ja, wer ist mein Feind? Vielleicht komme ich drauf, ja, eigentlich habe ich keine Feinde. Vielleicht begreife ich doch, dass vieles in meinem Leben mir Feind ist und mir so zusetzt, dass ich ihm eigentlich aus dem Weg gehe, dass ich diesem Feind aus dem Weg gehe. Ja, aber ich verstehe, dass ich eigentlich aus mir heraus völlig unfähig bin, meine Feinde zu leben, zu lieben auch oder mich wirklich anzunehmen und so weiter. Ja, das gehört alles dazu. Aber ich verstehe, dass es ja das ist, was Jesus gelebt hat. Es geht also darum, ihn, mich ihm zu begegnen, ja, ihn zu empfangen, in Kommunion mit ihm zu kommen. Und so sagt der Papst jetzt ein Wort, also Jesus beschreibt damit seinen eigenen Weg, der durch das Kreuz zur Auferstehung führt. Den Weg des Weizenkorns, das in die Erde fällt und stirbt und so reiche Frucht trägt. Aber er beschreibt auch darin auch das Wesen der Liebe und der menschlichen Existenz überhaupt, von der Mitte seines eigenen Opfers und seiner darin sich vollendenden Liebe her. Also was heißt jetzt dann Jesus nachfolgen auf seinem Weg? Was heißt Jesus in dieser Liebe nachfolgen, auch in meiner Ehe, ja, in meinem Beruf, in den vielen Momenten meines Lebens? Kreuz und Auferstehung sind hier genannt. Ja. Zwei Sakramente markieren dieses Ereignis von Kreuz und Auferstehung. Jesus setzt die heilige Eucharistie ein. Ja, in diesem Geheimnis bleibt seine Liebe und diese Quelle der Liebe unter uns. Und das zweite Sakrament nach der Auferstehung, das er den Jüngern schenkt, ist die heilige Beichte. Ja, wenn er kommt und sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Ich erinnere mich auch noch ein weiteres Ereignis in Parallel Mondial, weil der Papst dann auch vom Herzen Jesus schreibt, dass ich bin dort, als ich zum ersten Mal in Parallel Mondial war, bin ich irgendwie wie durch Zufall zu einer Session der Familien gekommen. Ja, da waren also 5000 Leute und das waren alles Familien, abgesehen von einigen zig Priestern und Bischöfen und gottgeweihten Leuten. Es war also ein ganz bunter Haufen der Kirche. Ja, und es war total faszinierend für mich, wie die miteinander dort gelebt haben und auch die Sakramente gelebt haben, wirklich aus Christus gelebt haben. Und hinter dem Zelt war eine große Wiese und dort war eine riesige Monstranz und drumherum haben die Priester Beichte gehört. Und die war Tag und Nacht oder tags den ganzen Tag über ausgesetzt und immer haben dort die Priester Beichte gehört auf der Wiese, ja, in verschiedensten Sprachen. Und ich habe mir damals gedacht, ja, das ist eigentlich unglaublich, welcher Reichtum hier da ist. Ja, und diese Vorstellung, dass dieser Reichtum da ist, dass diese Krüge, ja, ich habe immer das Bild von der Hochzeit zu Kana gehabt, dass diese Krüge da sind, wie auf der Hochzeit zu Kana, aber es gibt zu wenig Diener der Hochzeit, die daraus schöpfen. Dort habe ich die Diener gesehen. Ja, ich habe die Mitarbeiter gesehen dieses Treffens, ja, die dort wirklich sich hingegeben haben, die nicht nur die Mitgliedergemeinschaft Emmanuel, sondern auch andere. Ich habe die Priester gesehen, wie sie Beichte gehört haben, wie sie die Heilige Messe gefeiert haben. Ich habe Missionare erlebt, die von dort weggesandt worden sind nach Afrika. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist das. Ja. Da stellen sich Menschen zur Verfügung, die sagen, Gott ist da, Gott ist unter uns, Jesus schenkt sich ganz und gar. Ja, aber es braucht Menschen, die irgendwie das hinaustragen, die das nehmen und den anderen schenken. Und das hat mich sehr, sehr betroffen persönlich. Und in meinem Herzen war dann die Sehnsucht, ich möchte eigentlich einer sein, der wirklich für die anderen das schenkt, was Jesus uns gibt. Und das war ein sehr wichtiger Schritt auch in meiner Berufung zum Priestersein. Wenn wir den Schluss von dem Blatt sehen, da heißt es, der Blick auf die durchbohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht, begreift, was Ausgangspunkt dieses Schreibens war. Gott ist Liebe. Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden, im durchbohrten Herzen Gottes. Und von dort her ist nun zu definieren, was Liebe ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg seines Lebens und Liebens. Ich möchte euch jetzt für die Gruppen drei Fragen mitgeben. Ich glaube, die Austauschgruppen leiten, die haben diese Fragen schon, über die ihr sprechen könnt. Und lade euch noch einmal ein, auch euch einfach in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren in diese Enzyklika und in diese Thematik zu vertiefen, ja, diese leidenschaftliche Liebe des Eros und diese sich schenkende Liebe der Agape, ja, wie sie Christus uns vorgelebt hat, in seiner Weise, wie er sich hingegeben hat und wie er sich uns schenkt in den Sakramenten und in seinem Wort. Also erste Frage, wie bin ich Jesus begegnet? in meinem Leben? Wie bin ich Jesus begegnet? Dass ihr darüber sprecht auch. Ja, ich habe so ein, zwei kleine Zeugnisse gegeben aus meinem Leben. Und das sind ja oft so Mosaiksteine, die sich zusammensetzen. Man kann auch nicht alles weiter sagen. Also in der Heiligen Schrift heißt es einmal, über die Taten Gottes sollst du rühmen, aber über das Geheimnis des Königs schweigen. Es gibt auch diese Geheimnisse des Königs in unserem Leben, ja, über die wir auch schweigen müssen, die vielleicht das Tiefste betreffen. Aber manches können wir doch sagen und auch einander schenken. Also wie bin ich Jesus begegnet? Die erste Frage. Zweitens, was bedeutet für mich Jesus, mein Leben anzuvertrauen? Ja, so wie ich gesagt habe, Jesus, du bist Herr meines Lebens. Ich kann das auch anders formulieren. Jesus an die erste Stelle meines Lebens setzen. Geht das überhaupt? Ja, wenn ich ganz Ja zu einem anderen Menschen gesagt habe, steht dann Jesus noch an der ersten Stelle meines Lebens? Oder ist es meine Frau? Oder ist es mein Mann? Was heißt das? Ja, Jesus, mein Leben und das Leben meiner Familie ganz anzuvertrauen. Und drittens, was bedeutet es für mich, Jesus als Ehefrau oder als Ehemann nachzufolgen? Ja, wie schaut diese Nachfolge konkret auch als Ehemann, als Ehefrau, auch in meiner Arbeit, in meinem Beruf, einfach in meiner Berufung aus? Das gehört ja zusammen. Beruf und Berufung sind ja nicht zwei voneinander verschiedene Dinge, sondern etwas, was zusammengehört. Gut, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Auch nochmal einen lieben Gruß allen unseren lieben Hörern. Radio Maria österreichweit und darüber hinaus freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Beten Sie auch bitte für diese jungen Eheleute. Gott tut, glaube ich, Großes in unserem Land und freue mich, dass wir auch auf diese Weise über Radio Maria daran Anteil haben können und es auch immer wieder hörbar machen können. Also ein herzliches Grüß Gott und auf Wiederhören.